Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir ehren dich als den Hirten und den Herrn und den lebendigen Gott in unserer Mitte und kommen in deinem Namen zu deinem Vater und zu unserem Vater und preisen dich über den Tagen, die jetzt vor uns liegen und geben dir über diesem Geschenk die Ehre und den Lobpreis. Hab nochmals herzlichen Dank für dein Bewahren an diesem Tag. Hab Dank, dass du uns gut hierher gebracht hast. Und jetzt lass deinen Heiligen Geist uns wirken, dass wir äußerlich und innerlich zur Ruhe kommen und dass sich über dieser Ruhe dein Wort aufschließt und Wesentliches Bleibendes bei uns ankommt. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass wir vor dir offenbar sind. Und danke, dass du für jeden von uns Wegweisung, Wort und Wille hast. Und wir wollen es dir sagen, dass wir offen sind für dich, für dein Reden und dein Wollen unter uns. Segne du diese Brüderkonferenz mit jedem Einzelnen, der hier ist, mit jedem einzelnen Beitrag, lass es Tage des Segens sein. Das ist unsere Bitte und unsere Hoffnung. Amen.
Guten Abend, liebe Brüder und auch Schwestern, soweit Sie da sind. Ich möchte Sie auch noch mal ganz, ganz herzlich begrüßen, auch im Namen der Christlichen Allianz. Heute Abend halte ich fast einen Jubiläumsvortrag. Ich glaube, es hat niemand gemerkt. Und doch ist es so. Wenn die Zeitschrift Das prophetische Wort, gegründet von Ernst Ferdinand Ströter, ohne Unterbrechung durchgehalten hätte, dann wären wir in diesem Jahr im 100. Jahrgang. 1907 begann es, dann ist jetzt der 100. Jahrgang. Nun wissen wir, es wechselten die Namen und auch von 1941, meine ich, ist ja 41 gewesen, Aprilnummer war die letzte. Bis 1949 war dann eine Unterbrechung und dann ging es mit Gnade und Herrlichkeit weiter. 100 Jahre. Ja, und mein Thema, nein, das Generalthema heißt, ich bin der gute Hirte. Ja, es ist so schön, es ist schon auf den einen Hirten, den Erzhirten heißt es einmal, hingewiesen worden, Jesus. Aber mein Unterthema heißt Apostelgeschichte 20, Vers 28, habet Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Es steht dort eigentlich Herdlein, die kleine Herde, eine Verkleinerungsform. Sollte ich einmal nicht Herdlein sagen, das ist auch ein bisschen länger, eine Silbe mehr, sondern würde Herde sagen, dann wissen Sie immer, in diesem Vers steht immer Herdlein. Also, habet Acht auch auf euch selbst und auf das ganze Herdlein, in der euch der Heilige Geist und niemand anderes eingesetzt hat als Aufseher. Daher kommt das Episkopat, daher kommt der Bischof, das Wort als Aufseher, zu weiden oder urtextlich zu Hirten, die Gemeinde, auch hier wieder wer ist die Gemeinde? Die Gemeinde Gottes, zu Hirten die Gemeinde Gottes, die er sich selbst erworben hat durch das Blut seines eigenen, nämlich Jesus Christus. Er selbst, Gott, hat sie erworben und er hat etwas bezahlt dafür durch das Blut seines eigenen. Nun geht aber der Text noch ein bisschen weiter. Vers 29. Denn ich weiß dieses, dass nach meinem Abschied, und es ist ja der Abschied von Ephesus gewesen, das wissen wir ja alle auswendig, denn ich weiß, dass dieses, dass nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herder dem Herdlein wörtlich nicht schonen werden. Nicht, das ist ein hartes Wort, im Abschied. Vers 30, und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger, oder Heinz Schumacher übersetzt die Schüler, noch besser, um die Lehrjünger übersetzen andere, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Soweit. Ein griffiges Thema, ein sehr griffiges Thema. Auch wenn ich Beispiele bringe, will ich immer seriös bleiben, möchte ich gleich dazu sagen und brüderlich. Man muss heute Abend das ein oder andere erwähnen, sonst redet man ja in den luftleeren Raum. Aber auch das soll immer, wie gesagt, seriös sein. Ich bin dankbar für das Wort, das Bruder Kernchen am Anfang gesagt hat, um euch einander zu ermahnen. Eigentlich heißt das, zuzusprechen. Und das möchte ich dann, sollte ein Beispiel kommen, auch so gesehen haben, euch zuzusprechen. Es geht nicht um irgendwelche Brüder bloßzustellen oder gar die Bruderhand zu verweigern. Nein, nein, nicht im Geringsten. Aber wenn wir über das Thema habt Acht auf euch selbst reden, dann müssen wir auch das ein oder andere erwähnen. Nun ist es bei Paulus so, und das kann jeder Bibelleser feststellen, dass der Begriff Herde und Hirte sehr schwach bei ihm vertreten ist. Wir haben diesen Begriff bei Paulus hier in dieser Apostelgeschichte, Stelle Kapitel 20, dann nochmal in 1. Korinther 9, Vers 7, wer weidet eine Herde und trinkt nicht von deren Milch, so ähnlich heißt es dort nicht, da wird das nochmal genau angesprochen, die Herde. Und dann gibt es natürlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Stelle, Epheser 4, Vers 11, geht es um das Werk des Dienstes, da geht es um die Auferbauung des Leibes Christi. Und da hat er 5 Dienste genannt, die Jesus Christus gegeben hat. Jesus hat sie gegeben, so steht dort, nämlich den Apostel, nämlich den Propheten, nämlich den Evangelisten. Und jetzt kommt's, und den Hirten. Und jetzt sind die beiden letzten, den 4., 5. einem unverbunden. Hirten und Lehrer, die gehören zusammen. Im gleichen Kapitel 4, 3 Verse weiter, sagt er, dass wir nicht verführt werden durch die List, die von gewissen Leuten darauf ausgeht, den Irrtum planmäßig zu machen oder planmäßig zu verbreiten. Nicht in der Gefahr stehen wir immer, dass in unseren Gemeinden, wo immer wir sein mögen, Irrtum planmäßig verbreitet wird. Nicht wahr? Und vor diesem Irrtum sind auch wir nicht gefeit. Sonst wird es nicht bei Paulus stehen und schon gar nicht im Epheserbrief. Ich darf schon etwas ernster werden. Es erfüllt uns mit großem Schmerz, was teilweise aus unserer Botschaft geworden ist. Nicht, ich darf das durchaus auch aus dem Nähkästchen plaudern, wieder am vergangenen Montag in der Vorstandssitzung unserer Christlichen Allianz wurde das angesprochen. Gruppen und Krüppchen, Seitenwege und Nebenwege, Einzelnes und Sonderlehren werden in den Vordergrund gespielt. Ja, die Brüder stehen auf mit eigenartigen Lehren und binden Glieder an sich. Mancher Wind der Lehre, Epheser 4,14, wird geradezu zum Dogma erhoben. Anscheinend aber hatte auch Paulus schon mit solchen Dingen und Entwicklungen zu kämpfen, sonst hätte er diesen Satz bestimmt nicht geschrieben. Wir haben versucht, in unseren Versammlungen und Konferenzen das dem Paulus anvertraute Evangelium nach 2. Timotheus 2, Vers 2 weiterzugeben. Man könnte manches Mal resignieren, wenn man das Ergebnis ansieht. Einer meiner Kinder sagte mir, das ist jetzt ein kleiner Spaß, den ich einwerfe, damit nicht alles so ernst klingt. Es ist erst vor kurzem gewesen. Papa, du hast dir einen schönen Verein ausgesucht mit all den Sondereinflüssen, die es dort gibt. Nun ja, so ist es eben. Es schmerzt mich, wenn der Grund unserer Fehler oft dramatisch verlassen wird. Und deshalb auch dieses Thema. Noch einmal, Hirten und Lehrer gehören zusammen. Und deshalb heißt es in dem Brief an Timotheus in einer ähnlichen Formulierung folgendermaßen. Jetzt nicht Mehrzahl, habet Acht, sondern Einzahl. Habe Acht auf dich selbst. Nicht, haben wir schon gehört. Habet Acht auf euch selbst. Habe Acht auf dich selbst. Und auf die Lehre. Acht haben muss man auf sich selbst, wenn man Hirte oder Aufseher sein will oder soll. Acht haben muss man auf die Herde als Hirte. Und Acht haben muss man auf die Lehre als Lehrer. Und nur so kann man Aufseher sein. Hier sind wir als Brüder gefordert, jeder Einzelne. Wir sind als Brüder Verkündiger und Leiter für unsere Herdlein und Gruppen. Da sind wir mitverantwortlich, genauso wie für unsere Lehre. Unsere Verantwortung ist groß, denn es geht um die Gemeinde Gottes und nicht um einen Fußballverein. Allerdings geht unsere Verantwortung nur in den uns zugeordneten Bereich. Dort haben wir sie aber wahrzunehmen. Und auch das möchte ich betonen, hier möchte ich zusprechen. Wir stehen immer in der Verantwortung dem Eigner gegenüber, dem lebendigen Gott. Er hat uns erworben, er hat die Herde erworben. Durch den Heiligen Geist wurden wir eingesetzt als Aufseher, durch Jesus als zu Hirten und Lehrer in den Dienst gerufen. Also wir sind nur Aufseher, nur eingesetzt. Wir können uns nicht selbst in solche Positionen bringen. Wir haben meist keine große Herde, wir haben eine Herdlein, wie Paulus in Apostelgeschichte 20:28 sagt. Ein Herdlein, und das ist gut so. Nicht? Wir sind vielleicht Leiter in einem Hauskreis oder es gibt Menschen, die uns anvertraut sind. Das sind für mich alles solche kleine Herdlein, wo uns Gott eine Aufgabe gegeben hat, oft eine Aufseheraufgabe. Wissen Sie, und die ist oft gar nicht einfach. Nicht? Da muss man manches Mal, fast sage ich mal, Augen zu und durch. Ich kann davon ein kleines Lied wenigstens singen. Ich war 28 Jahre lang der sogenannte Laienvertreter einer methodistischen Gemeinde hier, nicht weit von hier. Und da muss man manches Mal hinstehen. Aufseher, Hirte und Lehrer Gottes zu sein, ist ein hartes Geschäft. Jedes Schäflein ist ein Original Gottes, meist von nicht ganz brauchbarem Material. Ein Mann, mit dem ich verschwägert bin, der sagt es noch etwas drastischer. Es gibt keine dümmeren Tiere als Schafe. Nicht? Und wenn wir so eine Schafherde sind, möchte ich dieses Wort jetzt nicht allzu drastisch auf uns anwenden. Nicht? Aber gegenüber dem lebendigen Gott ist es nicht so verkehrt, was ich gesagt habe. Man kommt sich manches Mal sehr, sehr, sehr bescheiden vor. Und das ist gut so. Nun, der Aufseher. Da gibt es, der auf sich selbst sehen soll. Da sage ich gar nicht viel dazu, denn es gibt zwei Stellen über den Aufseher. Das können Sie selbst nachlesen, sehr lange Texte. Titus 1, Vers 7 und 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 7. Noch einmal, Titus 1, Vers 7 und 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 7. Nicht da steht, wir sollen Haushalter sein. Ein Aufseher und damit auch Hirte und Lehrer ist ein Haushalter Gottes. Und 1. Timotheus 1, Vers 4, ein Gottes und Gottesverwalter. Das sind gewaltige Aufgaben, nicht? Wenn Sie eine große Verwaltung zu verwalten haben, dann ist es eine große Aufgabe. Und wir haben von Gott, auch wenn sie noch so klein ist, eine Verwaltung bekommen, in der wir treu sein müssen, Haushalter sein müssen. Möchte ich Ihnen zwei Beispiele sagen. Wenn man ein Modell für einen Hirten sucht, dann haben schon unsere Brüder gerne auf Jakob hingewiesen. Nicht, der mit seiner Herde gemächlich zieht, so wie er es einmal zu Esau gesagt hat, lass mich in der Gemächlichkeit der Herde ziehen, damit ich sie nicht übertreibe. Ja? Die Hirten in unseren Gemeinden sollen keine Antreiber sein, sondern auf die Herde schauen. Aber auch Jesus natürlich, der Erzhirte, unübertroffen, selbstverständlich. Die 12 Apostel und Petrus, die werden immer wieder so genannt, nicht Johannes 21, weide meine Schafe. Und natürlich Paulus selbst. Man meint immer, Paulus sei so ein hartherziger Gemeindegründer gewesen. Das stimmt absolut nicht. Ich war zart unter euch wie eine Amme. Und für den Lehrer und Schriftgelehrten möchte ich Ihnen auch ein Beispiel nennen. Das ist Esra. Lesen Sie Esra.
streichen sie an, wo es heißt, der Gelehrte in dem Gesetz Gottes, im Gesetz des Himmels und so weiter, der hochgelehrte Schriftgelehrte, so sagt der König von Persien zu ihm. Also mir ist der Esra immer ein ganz großes Vorbild. Es gibt wenige, die ich so liebe im Alten Testament wie den Esra. Der Hirte macht Mut. Und der Hirte ist natürlich ein Besserwisser, nicht dass er weiß alles besser. Nein, nein, nein. Der Hirte ist kein Besserwisser. Der Hirte ist auch kein Papst oder kein Päpstchen, nicht? Gibt's auch. Sprüche 12, Vers 10. Sprüche 12, Vers 10. Der Gerechte kümmert sich um die Seele seines Viehs. Nun ja, Herde, sind ja nun Viecher drin, nicht? Da werden wir ja mit verglichen. Also der Gerechte kümmert sich um die Seele der ihm Anbefohlenen. So geht's auch um den Hirten. In der Gemeinde. Hirte ist kein Mietling, wie Jesus sagt. Er wehrt die Feinde der Herde ab und steht fest. Sehen Sie, ich habe zu Hause eine Hausgehilfin, die ist angestellt, die bekommt Geld und hat einen bestimmten Stundenplan. Und weil sie immer pünktlich gehen muss, wegen ihrer eigenen Kinder, ihrer eigenen Familie, da muss man gehen, ob man will oder nicht. Denn das Kind im Kinderwarten oder bei der Tagesmutter wartet nicht. Bleibt was liegen, ist was nicht aufgeräumt, ist alles akzeptiert, habe ich ja das auch gesagt. Lass es einfach stehen. Morgen geht es wieder weiter. Nicht? Das ist, wenn man jemanden mietet oder einen Arbeitsvertrag hat. Wenn Sie mit einer Frau leben, ist das etwas ganz anderes. Da bleibt kein Eimer stehen. Da ist alles sauber oder alles am richtigen Platz. Das ist ein Unterschied. Der Hirte ist ein anderer wie ein Mietling. Wehrt die Feinde ab und steht fest. Die Hirten können auch das Problem sein. Nicht? Das sagt man in der Wirtschaft. You are a part of the problem. Du bist ein Teil des Problems. Der leitende Angestellte, der Geschäftsführer. Nicht, wenn da so die Berater kommen. Der Chef ist part of the problem. Der Chef ist der Teil des Problems des Unternehmens. Nicht, so können auch die Hirten Teil des Problems sein. Das wollen wir auch nicht sein. Ich möchte das ansprechen, das zusprechen, das zu prüfen. Ja, es gibt wirklich viele Hirten und viele Weiden. Wir haben eine ganz besondere Weide, einen besonderen Ratschluss zu verkündigen, nämlich den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen, wie in Apostelgeschichte 20, Vers 27 geschrieben steht. Das ist ein Vers vor unserem Text, Apostelgeschichte 20, 28. Nicht? Den ganzen Ratschluss Gottes haben wir zu verkündigen. Das ganze Weide des Evangeliums. Ich komme danach darauf zurück. Und darin müssen wir treu bleiben. Wenn wir nun Aufseher sein sollen, Hirten, die die Herde weiden, welches ist dann die richtige Weide? Nun spreche ich natürlich auch als Vorsitzender von unserer christlichen Allianz. Das ist mir aufgetragen, darüber rede ich. Und wir veranstalten ja die Brüderkonferenz mit. Wir können nur dort Aufseher sein, wo uns Gott hingestellt hat. Ich kann nicht für eine Kirchengemeinde reden und auch nicht sprechen, sondern für den Auftrag, der uns von unseren Brüdern und Vätern seit nunmehr circa 100 Jahren übertragen worden ist. Und uns wurde eine faszinierende Botschaft übergeben, gleichsam die Spitze eines gewaltigen Evangelium Gottes. Das, was Paulus das Vollmaß des Wortes Gottes nennt, Kolosser 1, Vers 24 und 25. Acht haben müssen wir, sehen Sie, wenn ich ein klassischer Evangelikaler wäre, würde ich jetzt den Aufsehern raten, auf 5 Punkte besonders zu achten, um damit die Herde zu warnen, nicht wahr? Als erstes würde ich warnen vor der Allversöhnung. Und dann würde ich warnen vor dem Charismatik und dem Pfingstgeist. Und dann würde ich warnen vor der liberalen Theologie und ihrer historisch-kritischen Forschung. Und dann würde ich warnen vor dem Katholizismus. Und dann würde ich fünftens warnen vor dem Zeitgeist. Ja, so. Bis auf Nummer zwei werde ich heute Abend davon gar nichts erwähnen. Das ist in unseren Kreisen meistens nicht das Problem. Das sind nicht die Arbeitsfelder für unsere Kreise. Unsere Brüder haben wohl immer etwas andere Themen. Abgesehen jetzt von der Charismatik, da werde ich jetzt etwas dazu sagen. So. Unser Auftrag heißt, das muss ich zunächst noch einmal sagen. Unser Auftrag heißt, unsere Weide ist, das Evangelium fortführen, wie es Gott dem Apostel Paulus gegeben hat. Und deshalb spricht er immer wieder von meinem Evangelium, dass wir nach 2. Timotheus 2, Vers 2 an treue Männer, Brüder weitergeben sollen, was wir nun seit, wie ich schon sagte, 100 Jahren versuchen. Paulus sagt das nach meinem Evangelium, Römer 2, 16, Römer 16, 25, Galater 1, 8 und 9, Galater 1, 11, 1. Timotheus 1, 11 und dann noch eine Fülle von ähnlich lautenden Stellen. Ich möchte jetzt schon etwas erwähnen, was am Schluss noch einmal kommen wird. Ist mir aufgefallen. Bei allen Heilsgeschichtlern, Ausnahmen mögen die Regel bestätigen, soweit ich das kenne, das Thema, fehlt immer etwas. Und das ist die Affinität, die Beziehung zu Paulus. Und es ist ein unendlich großes Geschenk, dass unsere Brüder uns auf den Paulus gewiesen haben, der Sonderbotschaft der Gemeinde Christi Jesu gewesen ist. Das merkt man, ob einer, ich darf es mal so schlampig sagen, Pauliner ist oder nicht. Ich komme noch mal darauf zurück. Unser Auftrag heißt die Botschaft vom Leib Christi, die Lehre vom Leib Christi, aber auch das Geheimnis Christi weitersagen. Schwieriges Thema. Die Rechtfertigung des Sünders aus Glaube und Gnade ohne Werke und Gesetzeswerke. Der Vorsatz Gottes und die Zielvollendung Gottes. Und dann auch die Dramatik der Beiseitesetzung Israels. Und dann für eine bestimmte Zeit der Einschub der Gemeinde. Das Auftrag ist nicht nur Heilsgeschichte, wie man sagt, nicht, das ist doch ein sehr blasses Wort, wissen wir alle, sondern er ist auch dispensationalistisch, das heißt, denken in Heilszeiten, denken in Heilskörperschaft. Und gerade ihm, dem Paulus, sind die 14 Personalgeheimnisse Gottes anvertraut worden nach der Zählung von Karl Geyer. Und er stellt es auch gerade auch in den Lebenswurzeln der Gemeinde sehr deutlich heraus, insbesondere auch gegenüber den Reichsgeheimnissen. Dazu gehört auch noch das Bild gesunder Worte, worauf Timotheus angesprochen wird von Paulus in 2. Timotheus 1. Vers 13. Jetzt will ich mal auf die Uhr gucken und mal schauen, wie viel Zeit ihr mir noch gebt. Jetzt lasse ich die Kirchengeschichte weg. Aber eins muss ich doch sagen, verderbliche Wölfe, nicht? Die kamen sehr schnell. Ich mache da so schnell ein paar Sätze dazu. Die kamen sehr schnell. Um 150 nach Christus war die katholische Kirche in ihren Grundzügen fertig. Und für mich erstaunt es, und diesen kleinen Hinweis erlauben Sie mir. Erstaunlich ist, dass denn der Bischof einer Stadt, die sich mit einer Wölfin schmückt, die Führerschaft der Christenheit beanspruchte und sie dann auch erhielt und die kleine Herde durch das ganze Mittelalter hindurch bis in die Neuzeit, ja fast schon bis in die heutige Zeit, übel verfolgte. Nicht? Also diesen Satz gegenüber dem Islam sagt, dieses Zitat aus dem Mittelalter, da hat doch jeder gedacht, Mensch, guck doch mal erst auf deinen eigenen Haufen. Die facettenreiche Gemeindegeschichte des 19. Jahrhunderts hat dann ab circa 1900, da sind wir dann am Beginn des 20. natürlich, dass ich es richtig sage, zu der Wiederentdeckung der Gemeinde und des paulinischen Evangeliums und der Endziele Gottes geführt. Das wurde unsere Botschaft. Nicht, ich nenne ein paar Namen, Ströder, Böhmerle, auch Borngräber sollten wir nicht vergessen, Geier, Heller, dann andere Namen, Schirmacher, Schad, Heck, Artomul, Karl Merz und wie sie alle heißen. Sie wurden zu Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer der Gemeinde. Immer wieder hatten sie mit Abschweifungen zu kämpfen, das stimmt. Ich habe schon darauf hingewiesen. Nun möchte ich Ihnen einige Gefahren nennen. Und das jetzt, wo es griffig wird, nicht? Sehr früh hatten auch wir uns auseinanderzusetzen, nein, nicht sehr auseinanderzusetzen, deshalb ist das auch nicht so ein Generalthema jetzt, aber man hatte sich sehr früh auseinanderzusetzen mit der jungen Pfingstbewegung. Nicht, da gibt es auch ein Jubiläum dieses Jahr. Dieses Jahr ist die Pfingstbewegung 100 Jahre alt. Sie startete in Los Angeles in der Azusa Street 1906. L.A., Los Angeles, Deutsch, nein, Spanisch ist das Spanisch gewesen, Los Angeles, die Engel auf Deutsch. Ja, und nun fragt man immer, wie stand Ernst Ferdinand Schröder zu der Pfingstbewegung? Da werden sogar Geheimblättchen verteilt, müssen Sie gar nicht tun. Schlagen Sie auf das erste Heft von Jahrgang 1910, das prophetische Wort. Und lesen Sie den Artikel Licht aus dem Dunkel steht. Alles drin, was Ernst Ferdinand Schröder über die Pfingstbewegung und auch über seine neue junge Bewegung sagte. Man kann die Pfingstbewegung ganz positiv erleben und da möchte ich auch stehen bleiben. Ich möchte was Positives auch sagen. Ich sage auch noch was Negatives, aber auch was Positives. Ich denke an die internationale christliche Botschaft. Vielleicht kriegen Sie auch das Blättchen von der internationalen christlichen Botschaft in Jerusalem. Was ganz Positives. Dann merkt man die Liebe zu Israel, die Liebe zu Jesus, auch den Mut zur Evangelisation. Und die lassen sich nicht beirren von den Feinden Israels, wie viele heute im Westen. Und es gibt viele gute Gemeinden. Aber ich frage mich nun als Negativere, was sind das für Kräfte, die einst die dritte Welle verkündigten, die zu Großveranstaltungen aufrufen, das Stadion wird voll, dann ist nur die Hälfte da, die Prophezeiungen am Fließband entwickeln. Was ist das für eine Kraft, die die Menschen mit der sogenannten Geistestaufe durchströmen, spürbar durchströmen? Ist das der Heilige Geist? Und hier muss ich sagen, ich glaube nein. Wahrscheinlich ist das eine Überlagerung mit den Kräften, mit Engelskräften, ich sage es positiv, des Lichts und leider auch der Finsternis. Nicht wahr? Unsere Brüder haben schon gesagt, ich denke einmal an Adolf Heller bei Leuten, okkulten Leuten, die da von denen geschüttelt wurden. Und das waren die Dämonen, die kleinen Dämonen, sagt Adolf Heller, die da schütteln. Nicht, was sind das für Mächte, die Leute schütteln und dass sie schreien und was da alles dabei hervorkommt. Ich meine es. Positiv sehe, sind das Kräfte der Engelswelt und leider muss man sagen, mitunter auch von der finsteren Seite. Ich meine einfach, wir sollten uns, man kann sich das angucken, aber man sollte sich nicht um die Geistestaufe bemühen. Ich habe ja viel die charismatische Bewegung studiert und habe auch Freunde darin, liebe Freunde, ganz fromme Freunde, muss ich ganz ernst betonen. Der Pastor hat immer Angst, dass ich in Amerika mir die Hand auflegen lasse und ihm die Geistestaufe bitte. Ich konnte ihn auch beruhigen. Es ist nichts passiert. So, und jetzt noch ein paar Dinge. Nicht die ganz modernen, die lasse ich weg. Das muss ich erst alles erst bewähren oder auch nicht bewähren. Unausrottbar die 10-Stämme-Lehre. Nicht, da kriege ich ja immer so ein Blättchen. Und jetzt war da Gott sei Dank hinten so eine Zeichnung drauf. Und da sind ja die Juden, die jetzt in Israel sind, das sind die falschen Juden. Das sind die schlechten Feigen. Das sind gar keine echten Juden. Nur da kann man noch drüber diskutieren. Vieles andere auch. Aber nun ist die große Frage, und das ist eine Zeichnung, ein Diagramm. Was ist mit den guten Juden, mit den echten Feigen, mit den gesunden Feigen? Da steht Folgendes drin. Sie sind im Christentum aufgegangen
und sind heute die führenden Persönlichkeiten in den erblichen Dynastien Europas. Versteht ihr? Und jetzt höre ich auf zu diskutieren. Da mache ich nicht mehr mit. Das ist einfach nicht gut, keine gute Entwicklung. Und meistens geht auch mit der Zehn-Stämme-Lehre die Hohlwelttheorie mit konform. Schauen Sie, da wird dem Abraham gesagt, blicke gen Himmel, schaue die Sterne an. Nicht? Und dann sehen wir mit bloßem Auge vielleicht 5000, haben wir ein gutes, was gibt es da, kein Mikrofon, ein gutes Teleskop, dann sehen wir vielleicht 50.000. Und mit den ganz großen Dingen kriegt man vielleicht 5 Millionen rein. Wissen Sie, und dann kann ich singen, wie groß bist du, wie groß bist du. Und wenn ich dann in die Hohlwelt schaue, hinein, da in das Zentrum, da oben, 6000 Kilometer, kann ich nur noch ein Lied singen, wie klein bist du, wie klein bist du. Verstehen Sie, wir haben unsere Welt noch lange nicht erfasst. Ach, glauben wir, ich glaube nicht alles, was man uns erzählt. Aber so etwas, das muss man einfach ablehnen. Und dann gibt es noch etwas, das Exklusivitätsdenken. Nicht wahr, da ist vor Jahren noch, ich habe schon lange nichts mehr gehört. Da wurde gefragt, sind wir eventuell ein Hauptesglied? Sind wir eventuell Nase, Ohr oder irgend so etwas? Nicht, da will man sagen, ja, aber es gibt doch ganz besondere, exklusive Geschwister, vielleicht gehöre ich sogar dazu. Ich weiß nicht, ob es sie gibt. Aber für mich fängt der Leib am Hals an und nicht oben schon an der Nase. Nicht wahr? Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber es muss einfach mal gesagt sein. Guckt, und da, ihr seht, da gibt es Brüder, die lassen nur noch die drei Fülle Briefe gelten, Epheser, Philipper, Kolosser, und alles andere ist zweitrangig. Wieder, hier muss man aufstehen. Hier muss ich einfach sagen, da muss er deutlich werden, das geht nicht. Das ist noch schlimmer wie die liberale Theologie. Da hörst du mir lieber einen Bultmann oder einen Käsemann oder sonst einen an. Nein, alle 13 Paulusbriefe sind wichtig. Mensch, Entschuldigung, dass ich das so sage. Was ist da mit 1. Korinther 15? Keiner der drei Füllebriefe. Was ist mit Römer 8? Keiner der drei Füllebriefe. Und viele andere Kapitel auch. Galaterbrief. Nicht? Die ganze Rechtfertigung. Und was immer noch aktuell ist, das ist die spezielle Ex-Anastasis-Lehre. Nicht? Das ist die Ausauferstehung. Da gibt es ja Brüder, die ausauferstehen. Die kommen früher dran. Das heißt, die gehen noch vor den anderen aus dem Grab. Und die sind ganz besonders exklusiv. Die anderen, die nicht so gut sind, die kommen später. Werden aber auch entrückt, natürlich. Aber die Exklusiven, die erleben die Exanastasis. Nun wissen wir, Karl Geyer hat das gelehrt, für sich. Lassen wir ihm das. Aber ich möchte all denen sagen, die das so ernst vertreten, haben sie sich jemals Gedanken gemacht über diesen Vers, Philipper 3, Vers 10 und 11, überlegt, was dort steht. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie den ganz genau untersuchen, die zwei Stellen ganz genau untersuchen, dann kommen Sie auf ein anderes Ergebnis als diesen exklusiven Exanastasis-Lehren. Ganz bestimmt. Wenn Sie mir nicht glauben wollen, helfe ich Ihnen. Nicht, und dann gibt es eine Fülle von Sonderlehren, Sondergruppierungen, die oft schmerzlich in unsere Kreise hineinwirken. Und dann sagte ich am Anfang, ich bin griffig, ich werde noch griffiger. Ich scheue mich heute Abend nicht, ein Thema anzusprechen, das unterschwellig doch diskutiert wird, ob wir wollen oder nicht. Warum sollen wir es nicht auch mal auf den Tisch legen? Das tue ich jetzt. Und das ist die ganze Frage von Paulus in seinem Verhältnis zu Jakobus und den 12 Aposteln. Das ist unterschwellig hochinteressant, hochaktuell. Sie dürfen auch hier sicher sein. Es ist eine ganz seriöse Sache, die ich Ihnen jetzt sage. Ganz seriös. Paulus hatte keine Berührungsängste mit Jakobus und nicht mit Petrus. Überhaupt nicht. Die begrüßten sich, die freuten sich, was Gott getan hat, als da Paulus zu dem Jakobus ging. Und dann stelle ich Ihnen eine Frage und dann nehme ich gleich sehr viel Luft heraus und gebe die Antwort. Und dann werden Sie sehen, dass die Dinge auf einer anderen Ebene abzuhandeln sind als sonst. Die Frage, haben Petrus und die anderen Apostel natürlich, und Jakobus, der Bruder des Herrn, das Gesetz zum Evangelium
als heilsnotwendig verkündigt. Noch einmal, haben sie das Gesetz als heilsnotwendig verkündigt? Und hier gibt es nur eine eindeutige und eine einzige Antwort, die heißt nein. Haben sie nie getan. Der Beleg ist der Apostelgeschichte 15, Vers 1. Da heißt es, etliche, nicht mal Brüder heißt es dort, etliche kamen von der, sagten, wenn ihr nicht beschnitten werdet, dann könnt ihr nicht errettet werden. Nicht das ist Gesetz und Evangelium. Und da sind sie nach Jerusalem gegangen und da haben die Apostel gesagt, nein, die haben wir nicht geschickt. So ist nicht richtig. Haltet vier Stücke nicht, sie kennen das alles. Nun muss aber da etwas dazu gesagt werden. Aber Jakobus vor allem und die anderen, sie lebten das Gesetz. Nicht wahr, in Jerusalem wurde nach dem Gesetz gelebt. Und bei Jakobus besonders streng, da gab es welche, die waren von der Seite des Jakobus, nicht? Die haben schon deutlich das Gesetz in den Vordergrund gestellt. Aber in den Briefen von Jakobus und Petrus findest du überhaupt nichts über das Gesetz. Nicht? Also sie haben das gelebt. Ach, der Jakobus hat bestimmt seine Kinder, wenn er welche hatte, beschneiden lassen. Ich nehme auch an den Petrus. Wenn Sie dieses Thema nachlesen wollen, dann lesen Sie es bei Karl Geier in Lebenwurzeln der Gemeinde ab Seite 136 bis 138 an verschiedenen Stellen nach. Setzt euch damit auseinander. Oder in dem schon genannten Artikelheft 1, 1910 von Ernst Ferdinand Sträter, dort steht das auch. Wie ich es sehe, und ich denke, die meisten unserer Väter, will ich Ihnen sagen, die Gemeinde Jesu Christi, und soweit sind wir uns noch einig, ist ein Einschub in die Heilsgeschichte Israels. Noch einmal, die Gemeinde ist ein Einschub in die Heilsgeschichte Israels und nirgends anders. So, und jetzt kommt meine Deutung. Und damit kann es sein, dass Sie nicht meiner Meinung sind, aber dann wollen wir das einfach brüderlich so stehen lassen. Und da müssen wir nicht, ich sage fast krampfhaft, die 12 Apostel und Jakobus, den Bruder des Herrn, in den Leib integrieren. Die 12 Apostel haben eine andere Aufgabe als die Gemeinde. Sie sind für Israel die Braut da. Da steht in Matthäus 9, Vers 15, ihr seid die Söhne des Brautgemachs. Das heißt, die schmücken die Braut. Ja, da hat der Brautigam dabei doch mindestens in der Phase nichts dabei verloren. Nicht, wenn die Braut geschmückt wird, das machen andere. Ich sehe das nicht so, wir sagen immer, man wirft alles, wenn man nicht heilsgeschichtlich denken kann, dann wirft man alles in einen Topf. Ja, das machen wir dann auch, wenn wir hier den Petrus und den Jakobus an den Paulus andocken. Nicht? Schlimm wäre es umgekehrt, wenn man Paulus an Petrus andocken würde, dann würde ich sagen, da musst du vom Stuhl aufstehen. Nicht, aber ich muss das aushalten, halte das auch aus, wenn unsere Brüder teilweise hier anders denken. Aber so sind wir aufgewachsen, so bin ich gelehrt worden und so halte ich es heute noch. Ich freue mich darüber und mein Bibelstudium wird dadurch sehr bereichert, dass ich hier klare Linien ziehen kann. Aber, ich lasse hier eine ganze Menge weg, weil es schon spät ist, hätte ich das noch ein bisschen begründet, nicht? Aber das ist jetzt nicht notwendig. Aber was ist die Lösung dieser ganzen Frage, in der wir stehen? Ja, was machen wir dann mit all den anderen? Das ist gar kein Problem. Paulus schreibt an die Korinther, alles ist euer. Sei es Apollos, sei es Kephas, das ist ja der hebräische, aramäische Ausdruck für Petrus, sei es Tod, sei es Leben, alles ist euer. Alles, wisst ihr, alles, alles. Das ist Gemeinde, das ist Paulines Denken. Alles. Auch die Ewigkeiten, alles ist euer. Ihr aber seid Christi. Ihr aber seid Christi. Versteht ihr, wenn man mir einen Text geben würde, bereite ich nächstes Mal vor, irgendeines, völlig wurscht welcher. Lache ich aus der Bibel, logisch. Da müsste ich als Glied der Gemeinde Jesu am Leibe Christi in der Lage sein, darüber zu sprechen, egal welcher Text. Das ist, alles ist euer. Alles ist euer. Ihr aber gehört Christus. Komme ich nochmal zurück auf das, was ich am Anfang sagte, ich werde es nochmal sagen. Vor kurzem las ich die Biografie, ich bin noch nicht ganz fertig. Die Biografie von Erich Sauer, die Dissertation von Dr. Horst Afflerbach.
Herausgekommen, Brockhaus DVG, glaube ich. Wisst ihr, was mir immer wieder auffällt, auch in diesem Buch? Nur wer Paulus hat, nur wer Paulus hat, kann wirklich sagen, alles ist euer. Der kann das Ganze von der allerhöchsten Warte aus beurteilen. Die bleiben alle irgendwo stecken. Irgendwo stecken. Sie können das Buch lesen, manchmal ist es ein bisschen, naja, es ist eine Doktorarbeit, wie eben so Doktorarbeit ist. Aber seit 323 kommt dann die Firma Buch drin vor. Da hat er gepredigt, vielleicht hat er dort anders gepredigt, wie er dann in Wiedenest in seiner Schule gesprochen hat. Das ist ja möglich. Das ist immer noch heute hochinteressant, die Bücher von Erich Sauer zu lesen. Auch diese Dissertation ist sehr interessant. Man kommt da wieder eine ganze Menge Informationen, geschichtliche Informationen. Aber erst wenn man die Schau, die paulinische Schau hat, dann haben wir einen Durchblick. Ich kann es nur wiederholen. Es ist eine Riesenfreude, dass mir Gott das geschenkt hat, so aufwachsen zu dürfen, das lernen zu dürfen. Selbst wenn wir noch im Studium waren, unsere Bibelarbeit in der Studentenmission machten, das war damals in Nürnberg, war der Jürgen Schad mit dabei, der war Theologiestudent in Erlangen und ich natürlich diese bistümliche Betriebswirtschaft in Nürnberg. Da sagte man mir nachher, ja eben ihr zwei, du und der Jürgen, ihr macht halt andere Bibelarbeiten wie die anderen. Nicht, da waren wir noch jung und ich, wenn es jung und unerfahren. Aber da hat man es schon gemerkt. Wir wollen der Spur des Paulus folgen. Er spricht von der Nachahmerschaft, seid meine Nachahmer. Ich nenne die fünf Bibelstellen. 1. Korinther 4,16, 1. Korinther 11,1, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi, ganz wichtige Stelle. Philipper 3,17, 1. Thessalonicher 1,6, 2. Thessalonicher 3,7, jetzt als Zeitwort, und 2. Thessalonicher 3, Vers 9. Und dann sagt er, ihr Korinther, wollt ihr mich nicht anerkennen, nicht? Frage ich auch uns, wollen wir dich nicht anerkennen? 2. Korinther 1, 13 bis 15. Und Timotheus schreibt, du hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, mein Wandel und. Und du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Nicht? Das ist die Aufforderung an uns. Dazu gehören auch die 88 Imperative, die Paulus geschrieben hat. Einer hat es mal gezählt, hoffentlich hat er sie nicht verzählt. Nicht? Da freuen wir uns, dass wir die Leitlinien von Paulus kriegen. Das ist kein Gesetz. Weiterbauen auf der Grundlage der Väter. Das ist ein lohnenswertes Tun. Und es gibt noch sehr viel zu tun. Ich möchte das einmal so formulieren. Die fundamentalen Wahrheiten weiter ausgraben wie Ernst Ferdinand Ströder. Prophetisch schürfen wie Theodor Böhmerle. Apostolisch arbeiten, wie Karl Geier. Prophetisch, freudig, prophetisch, evangelistisch verkündigen, wie Adolf Heller. Alttestamentlich, jüdisch denken, wie Willi Schirmacher, obwohl er mit vielen Fragen gerungen hat, die ich auch heute angesprochen habe. Tiefgreifender, tiefschürfender auslegen, wie Herbert Heinisch. Unser Lehrgebäude schön machen, unser Lehrgebäude schmücken, wie Arthur Muhl. Es gibt vieles, vieles, vieles noch zu tun. Ich schließe mit Hebräer 13, Vers 7. Gedenket eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Noch einmal. Gedenket eurer Führer, die euch das Wort Gottes Gedenket eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Vers 9, Hebräer 13. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren. Und das ist mein Zuspruch. Möge Gott uns Gnade geben, dass wir treu bleiben in dem Auftrag, den wir bekommen haben. Der Herr segne Sie.
Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in diesen Tagen bewusst vor dir stehen dürfen. Wir danken dir, dass du uns deine Gedanken in deinem Wort mitteilst, dass deine Gedanken unsere Gedanken werden dürfen, dass du uns selbst belehren willst durch deinen Geist, dass wir gestandene und mündige Brüder werden, die in der Lage sind, auch andere zu belehren und erfüllt und dynamisch gemacht durch deinen Geist auch als Vorbilder leben können. Herr Jesus, du weißt, wie dringend deine Herde Hirten braucht, Väter, und wie viele Zuchtmeister da sind und wie wenige Väter und wahre göttlich-geistliche Pädagogen durch deinen Geist geleitet. Wir danken dir, dass diese Tage besondere Arbeitsstunden deines Geistes an uns sein dürfen. Wir danken dir, dass du uns wieder hineinführen willst in das gesunde Bild der Lehre, dass du uns neu ausrichten und neu ausstatten und neu aussenden möchtest. Und wir danken dir für diesen Abend und für dein Wort. Danke, dass du auch mit uns in die Nacht gehst. Danke, dass du mehr tust, als wir bitten und verstehen können. Amen.